Es ist nicht so, dass man eine globale App entwickeln kann und die funktioniert dann überall. Ja, vielleicht kommt die irgendwann mal, vielleicht sind wir irgendwann mal da, dass das möglich ist, aber momentan ist es eben genauso, wie wir beschrieben haben, ganz viel Handarbeit, ganz viel Beziehungs- und Partnerarbeit und das ist auch sehr schön.
Hallo und willkommen zurück bei Autonomie und Algorithmen. Heute geht es bei uns um KI in der Entwicklungszusammenarbeit.
Ja, und auch von mir natürlich hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Über das Thema Entwicklungszusammenarbeit haben wir mit zwei ExpertInnen gesprochen, nämlich Kathleen Ziemann und Philipp Ulbrich. Die beiden arbeiten bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in der Initiative Fair Forward – Künstliche Intelligenz für alle. Kathleen ist Co-Lead von Fair Forward und Philipp ist dort Berater mit Schwerpunkt künstlicher Intelligenz.
Wir möchten euch zwei Beispielprojekte vorstellen, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun zu haben scheinen. Auf der einen Seite geht es nämlich um Sprachdaten, auf der anderen um Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft. Das verbindende Element von beiden Projekten ist, dass sie beide in Indien stattfinden. Warum ist Indien so ein interessantes Land für die Schnittstelle von Entwicklungszusammenarbeit und KI?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, Indien ist für die Verbindung von KI und Entwicklungszusammenarbeit so spannend, weil dort ganz unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinandertreffen. Also einerseits hat Indien eine wirklich dynamische Tech-Welt, wo es auch ein aktives Startup-Ökosystem gibt, natürlich Millionen gut ausgebildeter IT-Fachkräfte und auch eine ganz breit nutzbare digitale Infrastruktur, zum Beispiel, also beispielsweise Bezahlsysteme. Gleichzeitig ist Indien aber auch ein sehr landwirtschaftlich geprägtes Land und es gibt dort ca. 125 Millionen kleinbäuerliche Betriebe. Das heißt, dass also insgesamt mehrere hundert Millionen Menschen von kleinbäuerlicher Landwirtschaft leben. Und in diesen kleinen Betrieben kann ein einziger schädlingsbedingter Ernteausfall schon existenzbedrohend sein. Das heißt, KI kann in Indien als Brücke funktionieren zwischen einerseits dieser technologischen Entwicklung und andererseits den alltäglichen Problemen im Land. Zum Beispiel, wenn ein KI-Tool Schädlingsbefall erkennen und Handlungsempfehlungen geben kann.
Es klang gerade auch schon so an, als du von den mehr als 100 Millionen kleinbäuerlichen Betrieben gesprochen hast. Indien ist wirklich riesig. Mit fast 1,5 Milliarden Menschen ist es das bevölkerungsreichste Land der Welt.
Ja, genau. Und diese Menschen, die dort leben, die sprechen über 100 verschiedene Sprachen aus verschiedenen Sprachfamilien. Und für Entwicklungszusammenarbeit ist es aber ganz entscheidend, dass sie nur gelingen kann, wenn Informationen auch in den lokalen Sprachen verfügbar sind, sodass sie auch für die Leute zugänglich sind. Und genau hier liegt also eine ganz große Chance auch für den Einsatz von KI. Das macht Indien zu sowas wie einem Reallabor für KI in der Entwicklungszusammenarbeit. Einerseits sind die Anwendungen praxisnah und an die Bedürfnisse der Nutzenden angepasst. Andererseits gibt es aber auch die nötige Infrastruktur, um die Projekte direkt vor Ort umzusetzen.
Auch unsere ExpertInnen haben nochmal erklärt, was Indien als Partnerland so interessant macht für digitale Entwicklungszusammenarbeit.
In Indien trifft man natürlich schon einfach auf andere Bedingungen als in anderen Partnerländern. In Indien gibt es eine vergleichsweise gute Netzabdeckung und viele Endgeräte, die man nutzen kann und eben auch eine sehr gut ausgebildete Riege von Entwicklern und Entwicklerinnen, die dann zum Beispiel beim Indian Institute of Science oder bei Vadwani AI oder anderen Partnern arbeiten. So ist es möglich, mit lokalen Partnern vor Ort wirklich von Anfang bis Ende die Entwicklung zu durchlaufen, von der Problemdefinition eben bis zum Rollout. Im Bereich ja, der Umsetzung, was für uns auch interessant war, war, dass es gerade im landwirtschaftlichen Bereich immer ein großer Bonus ist, wenn die Regierung mit an Bord ist, sei es die Zentralregierung, sofern sie ein ja, nationales Programm hat, zum Beispiel ja, im Bereich Sprachen wie Bashini oder im Bereich Baumwolle oder Unterstützungsleistungen für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Aber das geht natürlich auch auf Bundesstaatenebene. Sobald diese Beziehung da ist und man auch das den Menschen vor Ort zeigen kann, ist ein großer Schritt gemacht in Richtung Vertrauen aufbauen. Weil das ist wie ein offizieller Stempel, den man hat, wenn man eben in die Interaktion tritt mit sowohl den Partnern, aber auch den zukünftigen Nutzern und Nutzerinnen vor Ort.
Ja, und dann kann man vielleicht nochmal sagen, dass insgesamt die indische Regierung eben auch großen Wert gelegt hat auf digitale Verfügbarmachung von Sprachdaten. Also es war so ein Prozess, der auch auf indischer Seite anlief mit Bashini als Teil des indischen IT-Ministeriums und wir dann einfach sehr gut da zusammenkommen konnten. Und gleichzeitig hat auch einfach die deutsche Bundesregierung ein großes Interesse gehabt, mit Indien zusammenzuarbeiten, technologische Entwicklungen mit Indien voranzubringen. Und da passte dann eben auch der Bereich, den wir im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit gemacht haben, auch sehr gut rein.
Also die gut ausgebildeten Entwicklerinnen und Entwickler sind natürlich der eine Teil von so einem erfolgreichen KI-Projekt. Gleichzeitig hat es Indien aber auch geschafft, viele Komponenten, die man woanders vielleicht im Ausland beschaffen muss, auch lokal herzustellen.
Bevor wir in die Projekte einsteigen, hat Kathleen uns nochmal zusammengefasst, was genau Fair Forward als Projekt eigentlich ist.
Also, wir sind ein Projekt, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert ist, mit dem Ziel, künstliche Intelligenz für alle zugänglich zu machen. Wir machen das seit 2019, also uns gibt es schon relativ lang und wir arbeiten in drei Handlungsfeldern und in sieben Ländern. Und diese Handlungsfelder sind verbunden mit unserem Hauptziel. Zum einen fördern wir den Zugang zu Trainingsdaten, vor allen Dingen im Bereich Sprache, aber auch im Bereich Satellitendaten. Und wollen dadurch lokale KI-Innovationen ermöglichen. Gleichzeitig fördern wir auch in einem anderen Handlungsfeld den Aufbau von lokalen Kompetenzen zu KI in Afrika und Asien. Und wir arbeiten mit politischen Partnern zusammen in den Ländern, in die wir aktiv sind. Die sage ich gerne auch gleich nochmal. Und fördern ein gemeinsames Verständnis von wertebasierter KI und besserem Datenschutz. Ja, also damit einfach KI weltweit fair und gerecht gestaltet und genutzt werden kann und lokale KI-Innovationen möglich sind. Und die Länder, in denen wir das machen, sind einmal in Asien, Indien und Indonesien und in Afrika sind es Ghana, Uganda, Ruanda, Kenia und Südafrika.
Kathleen hat aber auch nochmal betont, was für eine zentrale Rolle die Zusammenarbeit mit lokalen PartnerInnen in der Entwicklungszusammenarbeit eigentlich spielt.
Ja, ich wollte einfach noch mal grundsätzlich ergänzen, dass unsere Arbeit einfach nur möglich ist mit guten Partnern, ne, und guten Partnerorganisationen. Das gilt sowohl für den Bereich landwirtschaftliche KI oder KI in der Landwirtschaft und Sprach-KI, ja. Und das ist einfach ein großes Glück und viele Arbeit, aber eben auch diese Partnerinnen zu identifizieren, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu finden und dann eben weiterzuentwickeln, was vielleicht schon da ist. Und das ist, finde ich, der tolle Teil unserer Arbeit, genau diese Möglichkeiten zu haben, ne? Mit Partnern zu arbeiten, die auch wissenschaftlich basiert sich das anschauen, aber gleichzeitig eben auch sehr, sehr gut vernetzt sind vor Ort und genau diesen Draht eben haben zu Kleinbäuerinnen oder eben Sprecherinnen und Sprachcommunities. Das ist uns super wichtig.
Viele von euch kennen wahrscheinlich Diktiersoftware. Das heißt, wir sprechen und ein Computerprogramm transkribiert die Worte auf den Bildschirm, sodass wir nicht tippen müssen. Umgekehrt gibt es aber auch Programme, die geschriebene Texte in gesprochene Sprache übersetzen. Also wer schon mal eine Support-Hotline angerufen hat, der kennt ja solche Computerstimmen.
Was vielleicht dabei nicht so bekannt ist, solche Übersetzung von Sprache zu Text und Text zu Sprache basiert auf KI-Methoden und funktioniert nur, wenn es dafür auch passende Trainingsdaten gibt. Das ist bei Sprachen wie Englisch und Deutsch der Fall, deshalb nennen wir diese Sprachen auch High-Resource Languages, bei vielen anderen Sprachen aber nicht. Und deshalb sind solche KI-Werkzeuge für ganz viele Sprachen auch nicht verfügbar. Das führt auf Dauer zu einem ungleich verteilten Zugang zu KI-Werkzeugen.
Und ein fairer und gerechter Zugang zu KI für alle ist ja genau das Ziel von Fair Forward. Deswegen hat Fair Forward unter anderem im Common Voice Projekt mit der Mozilla Foundation zusammengearbeitet, um Trainingsdaten zu sammeln für bisher unterrepräsentierte Sprachen.
Auch in Indien sammelt Fair Forward Sprachdaten für KI-Anwendungen. Hierfür haben sie sich mit dem Indian Institute of Science zusammengetan. Warum genau Sprachdaten für Low-Resource-Languages so wichtig sind, haben wir auch Kathleen gefragt.
Common Voice sind vor allen Dingen die Aktivitäten, die wir mit unserem Partner der Mozilla Foundation gemacht haben. Und in Indien haben wir vor allen Dingen mit dem Indian Institute of Science zusammengearbeitet. Das läuft dann nicht mehr unter dem Label Common Voice. Was die Aktivitäten aber gemein haben, ist eben der Zugang zu Sprachdatensätzen, ja. Und was ist unser Ziel? Also genau, sprachbasierte KI hat halt das große Potenzial, Wissen zu vermitteln, besonders eben auch an Menschen, die nicht so gut lesen oder schreiben können. Und damit möglichst viele von dieser KI-Technologie profitieren können, muss KI viele Sprachen sprechen und verstehen können. Aber meistens ist sie eben nur auf Englisch verfügbar. Also insgesamt sprechen ja von den 8 Milliarden Menschen auf der Welt nur 1,5 Milliarden Englisch. Und bei afrikanischen und asiatischen Sprachdatensätzen, die für KI-Anwendungen genutzt werden kann, herrscht einfach immer noch ein großer Mangel an Verfügbarkeit von Trainingsdaten. Und deswegen haben wir eben mit Finanzierung des BMZ, also des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, uns genau für diese Verfügbarmachung von Daten setzen, die für KI-Anwendungen genutzt werden können, in lokalen Sprachen eingesetzt. Und das war vor allen Dingen eben relevant für afrikanische und indische Sprachen. Indien ist ja ein Vielsprachenland. Also ich kann euch jetzt gerade gar nicht mehr sagen, wie viele hunderte Sprachen in Indien gesprochen werden. Und die werden dann eben auch gleich von sehr, sehr vielen Menschen gesprochen. Und deswegen haben wir dann Sprachdatensätze gefördert in rund 16 Sprachen in Afrika und Asien. Und da sind Sprachen dabei wie Bhojpuri, Bengalisch, Kiswahili, Kinyarwanda, Luganda und viele, viele mehr. Und haben die eben frei und offen für alle verfügbar gemacht. Und weil wir so früh angefangen haben, 2019 schon, sind wir mit diesem Projekt Fair Forward zu einem Vorreiter oder einer Vorreiterin der ja, afrikanischen, asiatischen Sprach-KI-Datensätze geworden. Und das ging vor allen Dingen nur, weil es eben schon tolle Partner gibt und immer noch gab, die sich dafür eingesetzt haben, ne? Mit uns zusammen. Also zum Beispiel Mozilla oder das Indian Institute of Science oder andere Partnerinnen wie Prosa AI in Indonesien.
Mit diesen Datensätzen werden dann KI-Modelle trainiert, auf deren Basis ganz unterschiedliche Anwendungen entwickelt werden können. Zum Beispiel für KleinbäuerInnen, wie Kathleen uns erklärt hat.
Zum Beispiel hatte ich ja schon kurz erwähnt, dass wir im Bereich landwirtschaftliche Nutzung Sprachdaten gefördert haben. Und die kann man dann eben zum Beispiel auf eine bestehende Kleinbauern- oder Kleinbäuerinnen-Informationsplattform mit drauflegen als zusätzlichen Layer, wo dann die Informationen, die bereits dort verfügbar sind, auf der jeweiligen Sprache nochmal als Audio ausgegeben werden können. Ja, so können dann eben Informationen zugänglich gemacht werden für die Menschen, die es jetzt nicht so einfach haben, das zu lesen oder eben auch eine bestimmte Sprache sprechen, die noch nicht so ja, gut abgebildet ist.
Ja, das ist natürlich total einleuchtend, dass KI hier ein riesiges Potenzial birgt, wenn es denn gute Trainingsdaten gibt.
Und wenn man über solche Sprachdaten spricht, landet man ziemlich schnell auch bei Zahlen. Wie viele Stunden oder vielleicht mehr technisch, wie viele Gigabyte an Material wurde denn gesammelt? Und Fairforward hat da auch beeindruckende Zahlen vorzuweisen, nämlich 2400 Stunden Sprachmaterial aus 16 bisher unterrepräsentierten Sprachen.
Ja, das sind wirklich beeindruckende Zahlen, aber man vergisst da schnell, dass bigger nicht automatisch better ist. Philipp und Kathleen haben hier betont, dass die Größe der Datensätze gar nicht unbedingt der wichtigste Punkt ist. Vielmehr kommt es bei diesen Datensätzen darauf an, dass sie sorgfältig kuratiert wurden. Und was genau das bedeutet, erklären uns die beiden.
Was wichtig ist, ist einfach, wir machen beides, sowohl Sprache zu Text als auch Text zu Sprache, also Speech to Text oder Text to Speech. Es ist eine Verknüpfung von Audiodatei und Text. Und das kann man sich vorstellen wie eine große Tabelle, wo Spracheinheiten dargestellt sind und mit einer Audioeinheit verknüpft sind. Und verwendet werden können dann zum Training von KI-Sprachmodellen, die dann sich daraus bedienen und Informationen, die in einer anderen Sprache dann verfügbar sind, eben verfügbar machen auf diese Audiodatei. Genau. Und das ist jetzt mittlerweile eben mit rund 16 Sprachen passiert und relevant für eine Sprecherinnengemeinschaft von über 980 Millionen Menschen. Wir haben über 2400 Stunden Sprachdaten als Audiomaterial zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden unsere Sprachdatensätze 400 Mal bisher heruntergeladen, soweit wir das tracken können. Und rund 21 KI-Modelle basieren und bauen auf diesen Sprachdatensätzen auf.
Der Unterschied ist, glaube ich, häufig nicht in der Anzahl der Stunden, sondern in der sorgfältigen Kuratierung und der hohen Qualität der Sprachdaten. Also wir haben extra mit einem akademischen Partner zusammengearbeitet, um eben genau das sicherzustellen, dass die Daten, die dann wirklich Open Source zur Verfügung stehen, dass die dann auch nutzbar sind für die Leute, die damit, ja, Sprachtechnologien entwickeln wollen. Und das fängt dann an von kleinen Sachen wie, wenn ich vor jeder Sprachaufnahme eine Sekunde laufen lasse und vorne und hinten und ich multipliziere das mal mit mehreren tausend, habe ich eben mehr Stunden gesammelt, aber die Qualität ist damit noch nicht viel besser. Da muss man immer sehr genau hinschauen, wenn man wirklich ins Detail geht. Ja, das Wichtige bei uns war eigentlich immer, dass die Qualität hoch ist, damit es auch wirklich genutzt werden kann.
Der Key ist aber tatsächlich überhaupt hochqualitative, für ganz bestimmte Anwendungsfälle und Sektoren auch relevante Sprachdatensätze, ne? Also teilweise haben wir uns dann mit den Partnern auf landwirtschaftliches Vokabular und ja, Sätze konzentriert, einfach weil wir wollten, dass man damit Sprachanwendungen für KleinbäuerInnen machen kann. Ja, das ist was völlig anderes als dann Shopping-Themen oder so zu bearbeiten.
Philipp hat jetzt schon angesprochen, dass hier mit einem akademischen Partner zusammengearbeitet wurde, nämlich mit dem Indian Institute of Science. Und wir freuen uns, dass wir auch ein Statement von Prasanta Kumar Ghosh haben, der das Projekt auf Seite des Indian Institute of Science betreut hat und hier noch einmal aus seiner Perspektive schildert, wie das Projekt abgelaufen ist.
I am Professor Prasanta Kumar Ghosh, currently an Associate Professor at the Department of Electrical Engineering at Indian Institute of Science, IISc Bangalore. I lead Spiralab at IISc Bangalore, engaged in research and development of Indic speech and language technologies. I am the principal investigator of the project titled Synthesizing Speech in Indian Languages, SISPIN in short, supported by ZIZ on behalf of the German Ministry for Economic Cooperation and Development. This is one among several large-scale Indic language initiatives taken up by Spiralab toward democratizing voice technologies in Indian languages. The objective in the project SISPIN was to create an open-source text-to-speech or TTS corpora in 9 Indian languages with 2 speakers, one male and one female each, resulting in over 40 hours of speech per speaker with text from different domains, including healthcare, education, and finance. The 9 Indian languages are Hindi, Bengali, Marathi, Telugu, Kannada, Bhojpuri, Maithili, Maghi, and Chhattisgarhi. The goal was to ensure the highest quality through rigorous quality checks, both objective and subjective, including contributions from local and native speakers. The TTS data collection required reaching out to local professional voice artists, including newsreaders and actors. This was done through several ways, such as social media posts, newspaper advertisements, and contacting different institutes and organizations through phone calls and emails. The voice artists went through a pilot phase of sample recording from them, which were scored by local native people in order to select the best male and the best female artist in each language. The high quality studio recordings of the selected artists were done in Bangalore. Travel and accommodation at Bangalore were provided to the selected artists. The studio recordings were validated by native people, for which local people were reached out to do audio validation as a paid task.
Es geht also nicht darum, einfach einen möglichst großen Haufen an Audiodaten zu sammeln.
Ja, genau. Also Philipp hat ja auch gesagt, man kann diese Datensätze relativ leicht aufblasen, ohne dass sie dadurch besser werden. Stattdessen ist entscheidend, wie sorgfältig sie kuratiert sind und ob die Daten am Ende wirklich nutzbar sind.
Und dabei kommt es jetzt auch darauf an, wofür denn diese Daten genau genutzt werden sollen. FairForward hat die Datensätze insbesondere für Text-to-Speech als auch Speech-to-Text gesammelt, also genau diese Anwendung, die wir am Anfang genannt haben, Diktiersoftware, als auch die Stimmproduktion aus Text. In den afrikanischen Partnerländern ging es dabei vor allem um Speech-to-Text, also eher diese Diktiersoftware. Hier braucht man rein mengenmäßig mehr Trainingsdaten, damit möglichst viele verschiedene SprecherInnen von der Anwendung verstanden werden.
Ja klar, das macht total Sinn. Deswegen braucht man halt Aufnahmen von verschiedensten SprecherInnen und hat somit quantitativ mehr Material. Aber in Indien konzentriert sich FairForward tatsächlich mehr auf Text-to-Speech. Und hierfür haben sie mit professionellen SprecherInnen zusammengearbeitet, die jeweils 40 Stunden Text eingesprochen haben. Philipp hat uns das nochmal erklärt.
Kathleen hat ja vorhin schon die Unterscheidung aufgemacht zwischen Text-to-Speech, also Spracherzeugung oder Daten, die zu Spracherzeugung taugen, und Speech-to-Text für Spracherkennung. Da ist dann ja auch schon mal ein Unterschied, wie viel Stunden oder wie viel Material ich überhaupt brauche, um ein sinnvolles Modell zu bauen. Also für eine Spracherzeugung brauche ich zum Beispiel vergleichsweise weniger Stunden als für eine sinnvolle Spracherkennung von vielen verschiedenen SprecherInnen. In Indien, wo wir Text-to-Speech, also Daten zur Spracherzeugung gesammelt haben, da haben wir mit Voice Artists gearbeitet und das ging sehr gut und war auch relativ straightforward, wenn es um Hindi oder Marathi ging, also wirklich große Sprachen. Und es war aber umso schwerer, wenn es um sogenannte Low-Resource-Sprachen ging, also da, wo nicht so viele Text oder also digitale Text- oder Sprachdaten zur Verfügung stehen. Dort war es zum Beispiel schon überhaupt ein Problem, professionelle Sprecherinnen ausfindig zu machen, die die Text-to-Speech-Daten entsprechend in einem Studio und in entsprechender Qualität einsprechen können. Und da waren dann eben auch die relativ schnell die gesamte Sprachcommunity mobilisiert von Linguistikprofessorinnen, aber auch NGOs, die dazu arbeiten, lokale Radiostationen, um eben diese Leute zu finden und ja, dann eben auch diese Daten offen zur Verfügung zu stellen, damit auch Sprachtechnologie in diesen kleineren Sprachen zur Verfügung steht. Ja. Also in den indischen Sprachen hatten wir jeweils eine professionelle Sprecherin und einen professionellen Sprecher, die jeweils pro Sprache 40 Stunden Text, kuratierten Text eingesprochen haben. Da haben wir dann auch experimentiert, sind lange Sätze besser, kurze Sätze besser, um eben die Spracherzeugung qualitativ hochwertig gestalten zu können. Und bei der Spracherzeugung geht es darum, möglichst konsistent Sprache zu erzeugen. Und deshalb ist es dort besser, einzelne Sprecherinnen zu haben, die auch wirklich über eine Aufnahme von 4 Stunden immer die gleiche Tonalität behalten können. Also die halt wirklich ja, das professionell machen, vielleicht beim Radio arbeiten, beim Film oder ähnliches. Und im umgekehrten Fall bei der Spracherkennung, da hat man ja auch mal Hintergrundgeräusche, es sind alt, jung, manche Leute haben vielleicht mal eine kratzige Stimme, weil sie krank sind, oder eine hohe Stimme, weil sie jung sind oder warum auch immer, gibt es ja alles. Und da will man eben eine möglichst große Bandbreite haben.
Diese Datensätze entstehen also nicht einfach so. Stattdessen arbeitet FairForward mit lokalen AkteurInnen zusammen und trifft sehr bewusste Entscheidungen darüber, wie Sprache erhoben wird.
Das alles passiert ja mit dem Anspruch, diese Daten dann auch offen verfügbar zu machen. Da habe ich mir jetzt aber die Frage gestellt, was heißt das eigentlich? Also offen für wen eigentlich und unter welchen Bedingungen?
Denn es ist ja so, dass in der KI-Industrie häufig Daten einfach so aus dem Internet heruntergeladen werden und dann in die Erstellung eigener Produkte fließen und dann fließt aber nichts zurück. Vor Ort ist also viel Arbeit in die Erstellung und Kuratierung der Datensätze geflossen und es wäre ja ein bisschen kurz gedacht, wenn am Ende die kommerziellen NutzerInnen von dieser Arbeit profitieren, während die lokalen AkteurInnen leer ausgehen.
Das Stichwort hier ist Benefit Sharing. Es geht also darum, wie man Lizenzen zur Datennutzung so gestalten kann, dass die Wertschöpfung wieder dorthin zurückfließt, wo die Daten entstanden sind. Also in dem Fall die afrikanischen Partnerländer oder auch Indien.
Und hier kommt die Noodle-Lizenz ins Spiel. Das schreibt man N-O-O-D-L. Und was das ist, hat Kathleen uns erklärt.
Wie lizenziert man solche Sprachdatensätze und wie kann man dafür sorgen, dass den SprecherInnen, den Communities, die zur Entstehung dieser Sprachdatensätze beigetragen haben, auch etwas zurückkommt? Ja, das ist ja eine große Kritik auch bei kleinen und low, also bei Low-Resource-Languages. Und da möchte ich gerne die Arbeit erwähnen, die in die Noodle-Lizenz geflossen ist. Noodle steht für Nulite Obode Open Data License. Das ist ein Igbo-Wort für Building, Community oder Gemeinschaft schaffen. Und diese Lizenz hat ein abgestuftes Nutzungsmodell oder Lizenzmodell. Das heißt also, Personen mit geringen oder Organisationen mit geringen Ressourcen, wie eben lokale Organisationen in Afrika oder Indien, die können die Datensätze offen nutzen, ohne Zugriffsbeschränkungen. Und große kommerzielle NutzerInnen und Organisationen, die müssen andere Bedingungen erfüllen. Das können dann eben Beiträge, Lizenzgebühren, aber auch Community-Beiträge sein, damit eben lokale Datenschöpferinnen und Gemeinschaften profitieren können. Und das ist so ein bisschen entstanden, auch aus diesen ersten Erfahrungen mit offen verfügbaren Datensätzen, die dann eben für kommerzielle Zwecke von großen AkteurInnen genutzt wurden. Und unsere KollegInnen in Kenia und Südafrika haben sich beispielsweise sehr in der Entwicklungsarbeit für diese Noodle-Lizenz eingesetzt.
Offene Datensätze, an deren Verwendung keine Bedingungen geknüpft sind, sind also ein zweischneidiges Schwert, weil sie bestehende Machtasymmetrien verstärken können. Und die Noodle-Lizenz versucht, dem entgegenzuwirken. Weitere Infos zu dieser Lizenz findet ihr übrigens in den Shownotes.
Ja, und Fair Forward achtet insgesamt sehr darauf, dass die Communities vor Ort auch wirklich von der Arbeit profitieren, nicht nur bei den Lizenzen.
Genau, das ist uns auch wichtig aus Sicht der Autonomie, dass lokale AkteurInnen mit einbezogen werden. Damit schafft Fair Forward auch einen Gegenentwurf zu Konzernen, die nur von der Arbeit im globalen Süden oder Schwellenländern profitieren, ohne dass die Gemeinschaften vor Ort davon auch etwas haben. Apropos Nutzen für die Gemeinschaften vor Ort, der steht auch beim zweiten Projekt, das Kathleen und Philipp uns vorgestellt haben, im Zentrum. Dafür wechseln wir jetzt aber den Anwendungsbereich ziemlich deutlich.
Ja, genau, denn bisher haben wir ja vor allem um Daten, also Sprachdaten, als Grundlage für KI gesprochen, darüber, wie Sprachdaten von Low-Resource-Sprachen fair gesammelt, kuratiert und lizenziert werden können.
Und jetzt geht es um eine ganz konkrete Anwendung im Alltag.
Ja, ganz am Anfang hatten wir ja schon gesagt, dass in Indien extrem viele Menschen von kleinbäuerlicher Landwirtschaft leben. Ich habe das nochmal nachgeguckt, was man darunter eigentlich versteht. Also kleinbäuerlich bedeutet, dass die Anbaufläche weniger als 2 Hektar groß sind. Das ist weniger als 3 Fußballfelder. Und in Indien trifft das auf etwa 125 Millionen Betriebe zu, auf denen insgesamt mehrere 100 Millionen Menschen arbeiten.
Wenn da die Ernte ausfällt, kann das direkt existenzbedrohend für ganze Familien sein. Daher ist es also wichtig, Ernteausfällen vorzubeugen. Und eine große Rolle dabei spielen die Schädlinge, zum Beispiel im Baumwollanbau.
Deswegen hat Fair Forward in Zusammenarbeit mit Wadwani AI eine App entwickelt, die Schädlingsbefall erkennen und Handlungsempfehlungen zum Einsatz von Pestiziden geben kann.
Philipp hat uns erklärt, was genau diese App macht.
Das ist eine Smartphone-App, die von einer unserer Partnerorganisation, Wadwani AI, entwickelt wurde und zielt vor allem darauf ab, den Anbau von Baumwolle in Indien zu fördern, und zwar in zwei Richtungen. Einmal den Pestizideinsatz zu reduzieren und zum anderen das finanzielle Auskommen von den Baumwollbauern und Bäuerinnen zu steigern. Es gibt ungefähr 6 Millionen Baumwollbauern und Bäuerinnen in Indien, und davon sind die allermeisten eben auf kleinen Parzellen unterwegs und sind ja davon abhängig, dass sie eine gute Ernte haben, um ihre Lebensgrundlage zu sichern. Und 30% der Ernte gehen jedes Jahr durch Schädlinge verloren. Was jetzt diese App machen soll von Wadwani AI, ist, die Bauern dabei zu unterstützen, diesen Schädlingsbefall so gut wie möglich zu managen. Das heißt, mit möglichst gezieltem und wenigem Einsatz von Schädlingsbekämpfung und ja, idealerweise auch mit der richtigen Beratung. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, Kleinbauern und Kleinbäuerinnen stellen Pheromonfallen auf in ihren Baumwollfeldern. Diese locken bestimmte Mottenarten an, die für einen Großteil einen Großteil des Ernteausfalls in Indien verantwortlich sind. Und sobald nach einigen Tagen nutzen die Nutzer dann also diese Pheromonfallen, entleeren sie auf ein weißes Blatt Papier und machen ein Foto mit der App. Und die App macht dann im Prinzip drei relativ simple Sachen. Sie identifiziert, was auf dem Blatt zu sehen ist, sind das Schädlinge oder nicht. Sie zählt die Schädlinge und gibt dann auf Basis dieser Analyse Ratschläge, was zu tun ist. Dann gibt es eben sogenannte Alerts von grün, gelb bis rot, was nun zu tun ist. Darüber hinaus gibt es dann noch so extra Funktionen wie man kann die Daten teilen mit anderen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, damit sich auch ein gewisses Lagebild entwickelt. Wenn man das in größere Programme einbezieht, könnten diese mehreren Daten auch zusammengeführt werden, sodass dann zum Beispiel ein regionales Landwirtschaftsdepartment ja insgesamt dagegen steuern kann und das mitbekommt. Aber die Grundfunktion ist, dass dem einzelnen Landwirt, der einzelnen Landwirtin geholfen wird, diesen Schädlingsbefall zu managen.
Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen genauer hinschauen, was in der App eigentlich aus KI-Sicht passiert.
Ja, denn die App ist wirklich ein gutes Beispiel für ein praxisrelevantes KI-Tool. Es gibt einen sehr konkreten, ganz klar umrissenen Anwendungsfall und damit ist diese App etwas ganz anderes als vieles, was man aus aktuellen KI-Diskussionen so kennt.
Philipp hat uns deshalb Schritt für Schritt erklärt, wie die App mit den Fotos aus den Baumwollfeldern umgeht.
Das Erste, was die App macht, ist, die validiert, kann ich mit dem Bild arbeiten oder muss es ein neues Bild gemacht werden. Das Zweite ist dann, dass ja, die Identifizierung stattfindet. Sind das diese Schädlinge, auf die das Modell trainiert wurde? Also sind das diese bestimmten Motten, die besonders für die Ernteausfälle zur Verfügung steht? Und was dann passiert ist, das Modell zeichnet eine Box einfach um die Motten, die es erkannt hat. Also das ist im Prinzip ein rotes Rechteck. Und dann werden im Grunde nur die Rechtecke gezählt. Sobald man das gemacht hat, kann man anhand der Anzahl der identifizierten Schädlinge sagen, hier ist jetzt eine gewisse Schwelle erreicht und bei dieser Schwelle empfehlen wir Gegenmaßnahmen. Oder keine Sorge, alles im grünen Bereich, du musst hier jetzt nichts machen oder noch nichts machen.
Ja, was ich hier spannend finde, die App nimmt den BäuerInnen nicht die Entscheidung ab.
Genau, stattdessen strukturiert sie die Situation auf Basis von Daten. Die App erkennt, ob ein Problem vorliegt und wie groß es ist. Auf Basis dieser Einschätzung gibt sie den BäuerInnen dann Ratschläge, was zu tun ist.
Und wenn man sich das nochmal genauer anschaut, dann ist es ein klassisches Beispiel für sogenannte Narrow AI, also KI, die sehr klar definierte Aufgaben erfüllt.
Die App versucht nicht, die gesamte Situation auf dem Feld zu verstehen. Es gibt hier stattdessen drei sehr genau spezifizierte KI-Systeme. Erstens wird geprüft, ob das Foto überhaupt für die Auswertung geeignet ist, also in Sachen Bildqualität. Das ist wichtig, weil die Bilder unter sehr unterschiedlichen Bedingungen entstehen, also unterschiedlicher Beleuchtung auf unterschiedlichen Feldern mit unterschiedlichen Hintergründen und so weiter. Ein zweites KI-Modell erkennt ganz gezielt die Schädlingsarten, auf die es trainiert wurde. Alles andere wird ignoriert. Und drittens zählt die Anwendung die Schädlinge und diese Zahl wird dann mit einem festen Schwellwert verglichen. Ab einer bestimmten Zahl wird dann zum Pestizideinsatz geraten. Das ist also ein einfaches, regelbasiertes System, wo gar nicht viel trainiert werden muss.
Genau, und dabei ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass sich die App auch schon an existierenden Schwellenwerten orientiert. Das heißt, diese Informationen gibt es bereits, aber mit der App werden diese bestehenden Informationen eben zugänglich gemacht und sozusagen unters Volk gebracht. Und ganz wichtig ist, dass das zuverlässig unter realen Bedingungen funktioniert. Also auch mit einfachen Smartphones und auch mit nicht so guten Fotos.
Und das zeigt ziemlich gut, was gute, spezialisierte KI-Anwendungen ausmacht, die nämlich nicht alles können, sondern genau das Richtige und das gut.
Die App soll ja auch wirklich von der Zielgruppe vor Ort genutzt werden und muss deswegen auch an die Bedürfnisse angepasst sein. Und um das sicherzustellen, haben die EntwicklerInnen von Anfang an mit PartnerInnen vor Ort zusammengearbeitet. Philipp hat uns noch mehr über diese Zusammenarbeit erzählt.
Ganz am Anfang stand die gemeinsame Entwicklung mit den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern vor Ort, um auch sicherzustellen, dass die Nutzung der App dem Alltag der Menschen so gut es geht entspricht. Das kann natürlich nicht immer gewährleistet werden, gerade in Gegenden, wo Smartphones ja jetzt keine Seltenheit sind, aber wo viele Kleinbäuerinnen und Kleinbauern eher ein normales Feature-Phone haben und kein Smartphone. Das heißt, es musste dort dann mit landwirtschaftlichen Beratern, sogenannten Extension Workern, gearbeitet werden, die vielleicht ein Smartphone haben und diese Informationen teilen. Gleichzeitig hat Vagwani AI dann auch Studien angestellt, die insbesondere auf zwei Sachen geschaut haben. Einmal auf die Genauigkeit der KI-Modelle unter realen Bedingungen. Also man kann natürlich ganz viel im Labor an Daten produzieren, aber unter realen Bedingungen sieht das dann vielleicht nochmal anders aus. Das heißt, es ging auch darum, wie genau ist das denn? Wenn ich jetzt wirklich gucke, erkennt das Modell den Schädling auf dem Papier und kann es korrekt zählen. Das hat sehr gut funktioniert und hat auch im Feld sehr gut funktioniert und wurde im Laufe der Zeit auch immer verfeinert. Wir haben zum Beispiel auch eine KI-Challenge gemacht, wo wir die Daten oder einen Teil der Daten frei zur Verfügung gestellt haben und haben der KI-Community nicht nur in Indien, sondern auch in anderen Partnerländern der deutschen EZ die Frage gestellt, könnt ihr auf Basis dieser Daten ein Modell bauen, das diesen Benchmark schlägt? Und das war interessant für Vagwani, weil sie haben natürlich ihr Entwicklerteam, aber es gibt verschiedene Wege, die zu dem Ziel führen. Und so haben sie nochmal prüfen können, dass es viel kleinere Modelle gibt, die man nutzen kann, sodass das Modell auch auf einem Smartphone funktioniert, was offline ist. Das heißt, die Analyse musste überhaupt nicht in die Cloud geschickt werden, sozusagen, sondern konnte auf dem Smartphone direkt gemacht werden. Und erst wenn kein Ergebnis möglich war, konnte dann die Smartphone-App versuchen, in die Cloud zu gehen, sozusagen, um das größere Modell abzufragen.
Die App wurde dann auch mit landwirtschaftlichen BeraterInnen und NutzerInnen evaluiert und verbessert. Und so ist sie dann wirklich alltagstauglich geworden. Auch dazu hat Philipp uns noch mehr erzählt.
Der Punkt mit den größeren Herausforderungen, bestimmt nicht nur in diesem Fall, sondern in ganz vielen Fällen, ist die Bewertung der Nutzerzufriedenheit und Nutzerfreundlichkeit. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, die Nutzung von so einer Smartphone-App ist alles andere als Alltag für viele Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Wie kann man es also gut bewerkstelligen, dass das funktioniert? Deshalb sind wir dann ja, mit den Kollegen, Kolleginnen von Vadwani AI ins Feld gegangen, haben Umfragen gemacht, sowohl mit den landwirtschaftlichen BeraterInnen als auch mit den NutzerInnen vor Ort, Beobachtungen, auch mit NGOs gesprochen, um das eben so gut wie möglich sicherzustellen. Genau, die Studien wurden dann natürlich mit dem Entwicklungsteam bei Vadwani besprochen und da ging es dann auch zum Beispiel um Sprache und muss es etwa ein User Interface sein, was die Kleinbäuerinnen auf dem Smartphone benutzen, wo viel Text ist, oder kann man einfach nur mit Icons arbeiten? Wie kann man es noch weiter vereinfachen? Ist es in der jeweiligen regionalen Sprache verfügbar? Das sind dann zum Beispiel so kleine Sachen, die man relativ schnell lösen kann. Auch das Thema Konnektivität im ländlichen Raum, was ich vorhin schon erwähnt habe, spielte damit rein. Ich habe kein Empfang, wenn ich im Feld bin. Kann ich die App nutzen, wenn ich offline bin? Und das ging dann eben mit einem kleineren Modell, womit die Leute es dann eben nutzen konnten. Wenn jetzt zum Beispiel Kleinbäuerinnen gesagt haben, in der Regel gehe ich früh morgens oder spät abends ins Feld, gerade in der heißeren Jahreszeit, muss ich dann die Datensammlung entsprechend anpassen. Das heißt, brauche ich mehr Fotos von möglichem Schädlingsbefall, der eben mit einer Sonne, die von der Seite kommt, mit einer Beleuchtung, die von der Seite kommt, arbeiten kann? Oder brauche ich muss ich Fotos haben, die vielleicht qualitativ nicht dem aktuellen iPhone-Standard entsprechen, sondern eben die Kameras mit anderen Smartphones, um eben einfach diese realen Bedingungen vor Ort wiederzuspiegeln.
Ja, was Philipp hier beschreibt, das ist natürlich für die Praxis total relevant. Es geht darum, was Philipp hier beschreibt, ist für die Praxis natürlich total relevant. Es geht darum, ein möglichst kleines, datensparsames Modell zu entwickeln, das auf älteren Geräten und auch bei schlechter Netzabdeckung zuverlässig läuft.
Und das geht uns auch in der Grundlagenforschung noch was an. Auch hier in Bielefeld machen wir heute immer noch Forschung dazu, wie wir Modelle kleiner kriegen, wie wir sie datensparsamer kriegen. Das ist also wirklich ganz aktuelle Forschung. Und ich finde es auch immer noch beeindruckend, wie geschickt die EntwicklerInnen vorgegangen sind bei der Spezifizierung ihrer Systeme. Allein die Idee, Die Schädlinge vor einem weißen Blatt Papier zu fotografieren, ist eigentlich brillant, weil das ganz viele Alltagsprobleme, die man sonst mit Robustheit hat, ausgleicht. Mit einem weißen Hintergrund sorgt man dafür, dass das Modell nicht lernen muss, mit ganz vielen unterschiedlichen Hintergründen umzugehen, dass man auch so Helligkeitsunterschiede ein bisschen ausgleichen kann, weil man ja weiß, wie weiß das sein soll, wie hell das sein soll, der Hintergrund. Und es wurde dann auch noch genau darauf trainiert, halt eine bestimmte Schädlingsart zu trainieren, sodass man nicht ganz so viele Referenzdaten braucht. Und das sind alles Strategien, die aus der Praxis kommen, gut motiviert sind und die dafür sorgen, dass man mit wenig Trainingsdaten und auch wenig Energieverbrauch, wenig Ressourcenverbrauch etwas auf einem kleinen und älteren Gerät laufen lassen kann, auch wenn es um moderne KI geht.
Ja, und ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem Open-Source-Gedanken, der ja auch schon bei den Sprachdatensätzen im Vordergrund stand. So ist es nämlich auch mit der App zur Schädlingsbekämpfung. Die steht auch Open-Source zur Verfügung mit allen Trainingsdaten und allen Modellen. Und das macht diese Anwendung transparenter, was es dann zum Beispiel auch einfacher macht, die Regierung mit an Bord zu holen, wie Philipp uns erklärt hat.
Ein Punkt, der noch wichtig ist bei der Schädlingsbekämpfungs-App, ist, dass auch die, genauso wie die Sprachdaten, komplett Open Source zur Verfügung steht. Also sowohl die App als auch die Trainingsdaten und die Modelle, auch jene, die aus der KI-Challenge herausgekommen sind, die sind für jeden offen zugänglich, können genutzt werden, können auch getestet werden und vor allem können weiterentwickelt werden für andere Kontexte, ergänzt werden. Das ist, glaube ich, ja, auch das A und O, wenn es um Vertrauen geht, gerade wenn es um eine Skalierung so einer Anwendung geht. Also wenn ich eine kommerzielle App habe und dann zum Beispiel die Regierung an Bord holen möchte, kann ich eben nicht so offen und transparent sein, wie wenn ich eine Open-Source-Anwendung benutze. Und in Indien plant jetzt das Landwirtschaftsministerium eben so ein umfassenderes nationales Schädlingsüberwachungsprogramm, was nicht nur auf Baumwolle abzielt, sondern auch auf andere Nutzpflanzen. Aber da wäre es dann zum Beispiel möglich, auch die Modelle, die Daten und natürlich auch die Ergebnisse aus diesem Use Case zu nutzen.
Ja, und die Forschenden von Wadhwani AI haben auch ein Paper über die Entwicklung, Bereitstellung und Evaluation der App veröffentlicht. Das haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
Das klingt jetzt alles total gut. Ich gehe also auf mein Baumwollfeld, mache ein Foto mit meinem alten Handy und bekomme auch ohne Internet eine Handlungsempfehlung, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht.
Ja, und dieses Endergebnis ist auch wirklich gut. Aber ganz wichtig ist, dass es bis dahin echt ein langer Weg war. Kathleen und Philipp haben nochmal betont, dass nicht einfach so eine App entsteht, die auf einmal alle Probleme der Menschen in den Partnerländern lösen kann.
Genau, denn Entwicklungszusammenarbeit ist ein Prozess, der eine enge Abstimmung und gute Kommunikation zwischen verschiedensten StakeholderInnen voraussetzt. Kathleen und Philipp haben uns das auch nochmal zusammengefasst.
Und deshalb ist auch eben diese enge Zusammenarbeit vor Ort so wichtig, weil es eben ein gewisses Onboarding braucht. Es ist leider nicht so einfach, einfach aufs Feld zu gehen, ein Foto klicken und schon hat man die Ergebnisse.
Das ist es auch wirklich nie, ja. Also das ist, glaube ich, so ein kleiner Irrglaube der digitalen Entwicklungszusammenarbeit, dass man einfach eine digitale Anwendung macht und dann läuft es schon. Genau diese Prozesse, die Philipp und ich jetzt beschrieben haben, ne, dass man die Extension Workers braucht, also die Verbindung zu den Kleinbäuerinnen oder dass man die Sprachcommunities braucht und dass das dann zusammenkommen muss mit den TechnologiemacherInnen und Machern, das sind total langwierige, aufwendige Prozesse, wo viel gesprochen werden muss, sich abgestimmt, ausprobiert werden muss, ganz viel iterativ entwickelt werden muss. Und das ist auch der Teil, wo die GIZ mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit, mit diesem wirklich Arbeiten on the ground mit den Partnerinnen, eine tolle Rolle spielen kann. Ja, es ist nicht so, dass man eine globale App entwickeln kann und die funktioniert dann überall. Ja, vielleicht kommt die irgendwann mal, vielleicht sind wir irgendwann mal da, dass das möglich ist, aber momentan ist es eben genauso, wie wir beschrieben haben, ganz viel Handarbeit, ganz viel Beziehungs- und Partnerarbeit und das ist auch sehr schön.
Ja, hier hat Kathleen nochmal betont, dass digitale Entwicklungszusammenarbeit nur dann gelingen kann, wenn in aufwendigen Prozessen gegenseitiges Vertrauen hergestellt werden kann. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich, dass sich KI rasend schnell weiterentwickelt und dadurch entsteht auch ein Spannungsfeld, oder?
Es macht es zumindest herausfordernd, solche Projekte in der Praxis durchzuführen. Und Fairforward hat das ganz dramatisch miterlebt, denn Fairforward läuft ja schon seit 2019, ist also vor dem großen Hype um Large Language Models gestartet. Deshalb wollten wir nochmal von beiden wissen, was der KI-Hype konkret für ihre Arbeit bedeutet. Kathleen betont nochmal den Unterschied zwischen der spezialisierten oder Narrow AI, die typisch für Entwicklungszusammenarbeit ist, und dem Ansatz großer Konzerne wie OpenAI. Gleichzeitig sieht sie aber auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit für das Thema KI bei den politischen Partnern.
Ja, also natürlich hat der Hype dann um Large Language Models und die Möglichkeiten, die dann OpenAI geboten hat und ChatGPT, auf jeden Fall für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf unsere Arbeit gelenkt. Gleichzeitig möchte ich aber auch nochmal sagen, wir machen keine Large Language Models. Ja, das, was wir machen, ist Narrow AI oder Small AI. Das sind ganz spezifische Anwendungen für ganz eingegrenzte Anwendungsbereiche oder Einsatzbereiche, die eben keinen starken kommerziellen Nutzen verfolgen. Deswegen sind wir immer noch nicht interessant für OpenAI oder ähnliche Akteure in dem Bereich. Aber trotzdem erstmal sozusagen bei unseren politischen Partnern, die wichtig sind für unsere Arbeit, das haben Philipp und ich ja auch schon gesagt, hat es natürlich einfach nochmal so ein bisschen die Aufmerksamkeit erhöht und vielleicht Türen geöffnet, da wo sie noch nicht geöffnet waren. Und wenn ich jetzt schaue, auf die Zeit der letzten zwei Jahre hat sich dann auch vor allen Dingen das Feld der Mitstreiterinnen verändert. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz positive Entwicklung. Also auch andere Akteurinnen, Akteure der Entwicklungszusammenarbeit wollen jetzt im Bereich KI für Landwirtschaft, für Kleinbäuerinnen, gegen Hunger, für mehr gesellschaftliche Beteiligung unterstützen. Da sind dann so Akteure wie UNDP dabei, aber auch im Rahmen des G20-Gipfels in Südafrika wurde ein großer African Language Hub gelauncht, zusammen mit Masakane. Also es tut sich so ein bisschen was. Und es hat auch nochmal so ein bisschen unsere Arbeit bestätigt, weil eben sich ganz viele diese Akteure auch auf lokale Sprachdatensätze konzentrieren, weil das einfach der Schlüssel ist für jede weitere mögliche Wissensnutzung und Beteiligung. Und das ist in dem Falle einfach nur gut, wenn mehr Akteure mehr Datensätze oder Modelle unterstützen.
Wir haben die beiden, wie alle unsere GästInnen auch, gefragt, was sie sich für die Zukunft von ihrem Forschungsfeld wünschen würden, also für KI in der Entwicklungszusammenarbeit. Philipp wünscht sich vor allem, dass Open Source zum Standard wird.
Also ich würde mir wünschen, dass Open Source Ansätze einfach der Goldstandard werden und dass es eher so ist, dass es komisch ist, wenn man es anders macht, insbesondere in der internationalen Kooperation. Da ist einfach für mich sinnvoll ist für so komplexe Fragen. Also nicht nur KI ist komplex, sondern jeder einzelne Use Case an sich ist ja auch nochmal sehr komplex. Egal, ob es im Bereich Landwirtschaft, Gesundheit oder sonst wo ist. Da müssen ganz viele Leute, ganz viele schlaue Leute zusammenarbeiten. Und das geht am besten, wenn das Wissen offen geteilt wird, wenn Modelle und Daten Open Source zur Verfügung stehen und überprüft werden können. Und wir so auch weniger Piloten sehen, sondern mehr groß angelegte, nützliche KI-Anwendungen.
Und für Kathleen ist es vor allem wichtig, dass EntscheiderInnen erkennen, wie viel Wirkung digitale Entwicklungszusammenarbeit entfalten kann.
Ich würde mir wünschen für die Zukunft der KI in der Entwicklungszusammenarbeit, dass diese Erkenntnis noch weiter in den Köpfen der EntscheiderInnen ankommt, dass es sich lohnt, diese ganze Grundlagenarbeit, die wir jetzt gestartet haben mit Fairforward, durchaus weiter fortzuführen, weil je mehr Datensätze verfügbar sind, desto besser können Anwendungen der digitalen Entwicklungszusammenarbeit gemacht werden für viele Leute. Und damit hat man einfach einen wahnsinnig großen Hebel, um Leben lebenswerter und besser zu machen.
Ja, das waren super spannende Einblicke in ein Anwendungsfeld von KI, das ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also ich muss gestehen, dass ich bei Entwicklungszusammenarbeit immer noch so Bilder im Kopf habe, wie im globalen Süden vielleicht Schulen oder Brunnen gebaut werden. Und an Technologie oder gar an KI habe ich bei dem Begriff gar nicht sofort gedacht. Wie war das bei dir, Benjamin?
Ja, ich wusste schon so ein paar Versatzstücke, also insbesondere, dass bei der technologischen Infrastruktur häufig Länder im globalen Süden sogar weiter sind, als man das bei Deutschland manchmal sieht. Wir krebsen ja hier immer noch mit unseren Kupferleitungen rum. Und dass natürlich viele sehr innovative Startups unterwegs sind, die super innovative KI-gestützte Produkte an den Markt bringen. Dass ganz viel passiert bei Daten- und energiesparsamer KI. Viel passiert mit Handys, auch dann, wenn Internet nicht verfügbar ist. Also viele von diesen so Einzelaspekten, davon hatte ich schon mal gehört. Aber ich fand es sehr cool, das nochmal hier wirklich als konsistent durchgeführtes Projekt zu sehen, was dann zu einer App führt, die auch wirklich in der Landwirtschaft benutzt werden kann. Und bei dem Sprachprojekt fand ich sehr cool, dass die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, bei der unsere beiden GästInnen ja auch arbeiten, mit so Playern im Open-Source-Bereich wie Mozilla zusammenarbeitet und mit den StakeholderInnen vor Ort, um wirklich gut lizenzierte, offene Datensätze bereitzustellen. Weil das ist eine Arbeit, wo ich normalerweise so Regierungsplayer gar nicht so viel drin sehe. Und ich finde das eigentlich cool, dass die Entwicklungszusammenarbeit hier vorangeht, wo vielleicht andere Ministerien, die wir eher mit so Forschung auch in Verbindung bringen, vielleicht noch gar nicht so weit sind, da mit den Open-Source-Playern so stark zu kooperieren.
Ja, diesen ganzen Open-Source-Ansatz und das dann auch ja, mit politischen PartnerInnen zu verbinden, das fand ich auch eine total spannende Herangehensweise. Für mich als Linguistin war natürlich alles rund um Sprache und diese Sprachdatensätze total interessant. Auf der Welt werden ja tatsächlich rund 7000 Sprachen gesprochen, aber die allermeisten davon sind in den Trainingsdaten von Large Language Models beispielsweise stark unterrepräsentiert. Und da geht es jetzt nicht nur um Sprachen, die nur von wenigen Menschen gesprochen werden, sondern beispielsweise auch Sprachen, die in Indien oder auch in den afrikanischen Partnerländern von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gesprochen werden, von mehreren Millionen Menschen. Und wenn dann doch mal Sprachdaten in diesen Low-Resource Languages erhoben werden, dann halt oft so, dass die SprecherInnen selber gar nicht davon profitieren. Und umso wichtiger finde ich diesen Ansatz von Fair Forward, die sprechenden Communities wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und die Daten dann auch hinterher zum Beispiel mit dieser Noodle-Lizenz offen verfügbar zu machen. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was Autonomie fördert, weil die Leute, die diese Daten bereitgestellt haben, dann eben in den Prozess eingebunden sind und auch mitentscheiden können, was mit den Daten passiert, wie die Daten genutzt werden und am Ende dann auch von der Arbeit, die in die Erstellung und Kuratierung der Datensätze geflossen ist, vor Ort profitieren können. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch gerne noch darauf hinweisen, dass Anfang Juni der Sprachdatensatz des Indian Institute of Science für die Entwicklung von KI-Sprachassistenten als Digital Public Good ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung offener digitaler Infrastrukturen für die Entwicklung inklusiver KI-Systeme.
Genau, ansonsten würde ich nur noch mal darauf eingehen, wie wichtig hier interdisziplinäre Zusammenarbeit ist, die Zusammenarbeit mit den StakeholderInnen vor Ort. Also da kommt ja unglaublich viel zusammen, ne? Ganz viele Informatikexpertise ist da eingeflossen, viel in der internationalen Zusammenarbeit, in den internationalen Beziehungen, die Zusammenarbeit mit den politischen StakeholderInnen, aber auch mit Laien, also Wissenschaftskommunikation spielt da auch eine Rolle. Es gibt unglaublich viele Kompetenzen, die eigentlich zusammenkommen müssen für ein richtig gutes Projekt in der KI, in der Entwicklungszusammenarbeit. Und diese Interdisziplinarität, diese Arbeit über Expertisen hinweg, das fand ich besonders eindrücklich im Gespräch.
Ja, genau. Also über Expertisen und über Disziplinen hinweg und auch wirklich über Länder und über Interessensgruppen hinweg. Und ich fand es auch nochmal wirklich eindrücklich, wie die beiden betont haben, dass es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist und auch nur so sinnvoll und nachhaltig gelingen kann. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen, am Ende unserer Reise nach Indien in die Welt der digitalen Entwicklungszusammenarbeit. Und wir freuen uns schon auf unsere nächste Folge, in der wir mit Wolf-Georg Zadach über KI in der Musikproduktion sprechen werden.
Und wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback zu dieser Folge oder Fragen, die ihr habt. Unsere E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt, findet ihr in der Dokumentation unseres Podcasts. Und natürlich könnt ihr uns auch wie immer über unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Und dann bis dahin zur nächsten Folge.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Autonomie und Algorithmen ist eine Produktion von Christiane Attig, Benjamin Paasen und Lena Ackermann. Redaktionelle Unterstützung Ingrid Rogalski. Postproduktion Ingrid Rogalski und Lena Ackermann. Musik Almut Schwacke. Grafikdesign Sven Selivi. Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt im Rahmen des Projekts KI-Akademie OWL.